Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die türkische Offensive in Nordsyrien beschäftigt die Koalition in Berlin. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hatte gestern eine international kontrollierte Sicherheitszone für das Kriegsgebiet gefordert. Ihr Vorstoß war jedoch mit weiten Teilen der Koalition nicht abgestimmt. Während sie aus den eigenen Reihen Unterstützung erhielt, zeigte sich die SPD über die Vorgehensweise irritiert. Zudem sei der Vorschlag wenig ausgereift.
Per SMS hat der Außenminister vom Vorschlag seiner Kabinettskollegin erfahren. Eine Sicherheitszone in Nordsyrien mit deutscher Beteiligung. Der Außenminister ist irritiert und Bündnispartner sind es auch.
Es gibt eine gewisse Irritation bei unseren Partnern. Denn angesichts der aktuell beschriebenen Lage gibt es derzeit unter den Partnern keine Diskussion um die Errichtung einer internationalen Schutzzone.
Gestern Abend hatte Kramp-Karrenbauer ihren Plan vorgestellt, ohne Beratung in der Regierung.
Er ist ein Vorschlag, den ich als Verteidigungsministerin und als CDU-Vorsitzende gemacht habe und ist sicherlich auch einer, der jetzt in der Koalition noch einmal zu besprechen ist.
Dabei waren noch am Sonntag Partei- und Fraktionsspitzen beim gemeinsamen Koalitionsausschuss. Man sprach über Syrien, aber mit keinem Wort von irgendwelchen Sicherheitszonen.
Da muss ich mich wirklich fragen, wenn sie das als CDU-Parteivorsitzende gemacht hat, warum sie morgen als Verteidigungsministerin den Kolleginnen und Kollegen in der NATO dann plötzlich einen Vorschlag auf den Tisch legt, was nicht in der Bundesregierung abgestimmt gewesen ist.
Geschätzt mehrere tausend Soldaten aus Deutschland wären für eine Sicherheitszone nötig und ein Mandat der Vereinten Nationen. Beides unrealistisch, so Oppositionsparteien.
Ein solcher Vorschlag, muss man wirklich sagen, ist so weit jenseits der Realität und geht wirklich so völlig an dem vorbei, was wir in der Region brauchen.
Ich erwarte bei solch wichtigen Fragen, dass die Bundesregierung koordiniert vorgeht.
Die AfD hatte selbst einmal ein Pufferzonenkonzept vorgestellt, unterstützt Kramp-Karrenbauer inhaltlich, kritisiert aber das Vorgehen.
AKKs Versuch zeigt Folgendes, und zwar diese Unabgesprochenheit, was eigentlich an Stümperhaftigkeit nicht zu überbieten ist. So kann man es einfach nicht machen.
Am Nachmittag trafen sich Außenminister, Vizekanzler Kramp-Karrenbauer und die Kanzlerin zum klärenden Gespräch. Von der SPD hieß es hinterher, wie es weitergehen solle, sei noch immer ungeklärt.
Wenige Stunden vor Ablauf einer Feuerpause in Nordsyrien haben sich Russland und die Türkei offenbar auf eine gemeinsame Linie in dem Konflikt verständigt. Präsident Putin und sein türkischer Amtskollege Erdogan einigten sich bei einem Treffen in Sotschi darauf, die Feuerpause kurzzeitig zu verlängern. Beide Länder sind wichtige Akteure im Syrien-Konflikt. Die Türkei war vor knapp 2 Wochen im Nachbarland einmarschiert, um die kurdischen YPG-Milizen zu vertreiben. Russland unterstützt Syriens Machthaber Assad.
Am Mittag landete der türkische Präsident in Sotschi zu Gesprächen, die nicht einfach werden sollten. Seit dem Abzug der Amerikaner und dem Einmarsch türkischer Truppen gibt es in Syrien eine völlig neue Lage. Die beiden stärksten Mächte dort sind jetzt Russland und die Türkei. Wir haben extra das gute Wetter für sie bestellt, sagt Putin. Obwohl sie in Syrien auf unterschiedlichen Seiten kämpfen, Russland unterstützt Erdogans Gegner, den syrischen Machthaber Assad, sprechen sie sich offenbar eng ab. Erdogan hatte gesagt, über seine nächsten Schritte in Syrien werde er erst nach dem Gespräch mit Putin entscheiden. Putin zieht derzeit alle Strippen in Syrien. Ein schwieriger Balanceakt, den Putins Protégé heute nicht eben erleichterte. Assad besuchte Gebiete, die seine Truppen dank der neuen Lage im Land erst kürzlich wieder einnehmen konnten. Und er teilte aus gegen Erdogan, der sei ein Dieb, er wolle syrisches Territorium stehlen. In Sotschi gab es am Abend nach 6-stündigen Gesprächen ein Ergebnis, auf das beide Seiten offensichtlich stolz sind. Putin bezeichnete es als schicksalsträchtig. Demnächst, so Erdogan, werde man in der geplanten sogenannten Sicherheitszone gemeinsam Russen und Türken patrouillieren. Um die Einrichtung dieser Patrouillen zu ermöglichen, will die Türkei die Waffenruhe um 6 weitere Tage verlängern. Allein das ist eine gute Nachricht. Jetzt muss sich nur noch Assad damit abfinden, dass demnächst ganz offiziell Türken einen Teil seines Staatsterritoriums kontrollieren sollen. Aber ihn haben heute auch die Russen offenbar nicht einmal gefragt.
Der Stadtstaat Berlin will in der Wohnungspolitik neue Wege gehen. Nach monatelanger Diskussion beschloss die rot-rot-grüne Koalition heute den sogenannten Mietendeckel. Der Gesetzentwurf sieht unter anderem vor, die Mieten für 5 Jahre einzufrieren. Anfang 2020 soll das Vorhaben in Kraft treten. Berlin ist das erste Bundesland, das auf diese Weise gegen steigende Mietkosten vorgehen will. Kritik kommt vor allem aus der Immobilienwirtschaft und von Unternehmensverbänden.
Der rot-rot-grüne Senat zufrieden. Nach viel Streit und scheinbar endlosen Diskussionen steht der Gesetzentwurf zum Berliner Mietendeckel. Für alle Mietwohnungen, die vor 2014 gebaut wurden, sollen die Mietpreise für 5 Jahre eingefroren werden. Eine Miettabelle legt Mietobergrenzen für Neuvermietungen fest, maximal 9,80 Euro pro Quadratmeter. Und Mieten, die 20% oder mehr über der Obergrenze liegen, sollen gesenkt werden.
Ein großer Schritt nach vorne für die Berliner Mieterinnen und Mieter, die jetzt eine Atempause haben. Wir müssen und wir werden diese Atempause in der Mietpreisentwicklung nutzen für weiteren und verstärkten Wohnungsbau.
Fehlende Wohnungen und starker Zuzug haben die Mieten in den vergangenen Jahren in die Höhe schießen lassen. Das neue Gesetz für Mieterverbände reine Notwehr, aus Sicht der Vermieter quasi Enteignung mit katastrophalen Folgen.
Wir werden sehr zügig erleben, dass Investitionen in Wohnraum unterbleiben. Energetische Modernisierungen, aber auch altersgerechter Umbau kann nicht mehr stattfinden, weil das Geld dafür bei den Vermietern nicht mehr reicht. Außerdem werden wir vermutlich erleben, dass einige Vermieter gezwungen sind, ihre Wohnungen, die sie in den letzten Jahren gekauft haben, aufzugeben.
Berlin will mit dem Gesetz Geschichte schreiben. Andere Städte sind zurückhaltend.
Wir gehen davon aus, dass wir in den anderen Städten derzeit mit der Mietpreisbremse, die ja nochmal verlängert werden soll vom Bundeskabinett, und auch mit der Kappungsgrenze erstmal gute Erfahrungen sammeln werden, sodass ich nicht davon ausgehe, dass wir bundesweit jetzt eine Debatte über den Mietendeckel bekommen.
Im nächsten Jahr soll der Mietendeckel in Kraft treten. Klagen dagegen bis zum Bundesverfassungsgericht sind aber wahrscheinlich.
Tausende Landwirte haben in mehreren Bundesländern gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung protestiert. Bei der zentralen Kundgebung in Bonn versammelten sich etwa 6.000 Teilnehmer. Sie kritisieren unter anderem strengere Auflagen beim Naturschutz und sehen sich dadurch in ihrer Existenz bedroht. Landwirtschaftsministerin Klöckner äußerte Verständnis für die Bauern, erklärte aber zugleich, Veränderungen in der Landwirtschaft seien nötig.
Protest mit Traktor. Tausende Landwirte waren heute in vielen Städten Deutschlands auf der Straße. Allein mit 2000 Treckern kamen sie zur zentralen Kundgebung in Bonn.
Die Landwirte stehen tatsächlich am Ende. Wir können so nicht weitermachen. Die Politik, die hat Vorgaben, es sind Gesetze unterwegs, die ständig wieder geändert werden.
Der Protest wie hier in München richtet sich vor allem gegen die Pläne der Bundesregierung für die Landwirtschaft, das sogenannte Agrarpaket. Darin geht es unter anderem darum, die Nutzung von Pflanzenschutzmitteln stark einzuschränken. So soll beispielsweise der Unkrautvernichter Glyphosat bis Ende 2023 komplett verboten werden. Geplant ist darüber hinaus eine Umschichtung von Subventionen zugunsten von Umweltschutzmaßnahmen. Außerdem soll der Einsatz von Düngemitteln weiter eingeschränkt werden. Die Bauern befürchten durch die Vielzahl an Auflagen zusätzliche Kosten, die ihre wirtschaftliche Existenz gefährden. Vieles sei praxisfern. Einige der bisherigen Maßnahmen beim Pflanzenschutz bewirkten sogar das Gegenteil, kritisieren die Bauern.
Ich muss mehr spritzen, mehr Pflanzenschutz machen als vorher. Ja. Und so, es ist einfach, wir fordern sachbezogene Entscheidungen.
Seitens der Politik zeigt man heute für die Proteste Verständnis, erwartet aber auch Veränderungsbereitschaft.
Politik schafft Rahmenbedingungen, damit Landwirtschaft in Deutschland eine Zukunft hat. Und das Ziel muss sein, wir müssen landwirtschaftliche Praxis mit den berechtigten Ansprüchen der Gesellschaft zusammenbringen. Ich sehe nicht, dass das zurzeit so ist.
Dass Landwirte mehr Wertschätzung erfahren sollen, darin sind sich Ministerin und Demonstranten immerhin einig.
Vor dem Europaparlament in Straßburg hat es heute ebenfalls Proteste von Landwirten gegeben. Zusammen mit Umweltaktivisten demonstrierten sie für eine nachhaltige EU-Agrarreform. Sie forderten unter anderem, dass Subventionen nur an Bauern gezahlt werden, die Umwelt und Klima schützen und Tiere artgerecht halten. Die EU verhandelt zurzeit über eine Neuverteilung der Fördergelder in Höhe von jährlich 60 Milliarden Euro.
Der scheidende EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat bei seiner Abschiedsrede im EU-Parlament eine positive Bilanz seiner Amtszeit gezogen. Der Luxemburger verwies vor allem auf das von ihm 2014 gestartete Investitionsprogramm, das zu mehr als 1 Million zusätzlicher Arbeitsplätze geführt habe. Juncker erinnerte weiter daran, dass die EU vor allem auch ein Friedensprojekt sei. Wir sollten stolz darauf sein, dass Europa den Frieden erhält, so Juncker.
Standing Ovations für Jean-Claude Juncker. Der Kommissionspräsident zieht bei seiner letzten Sitzung im Europäischen Parlament Bilanz.
Ich war stolz darauf, während langer Zeit, vor allem in den letzten 5 Jahren, ein kleines Teilchen eines größeren Ganzen zu sein.
Seine Erfolge? Die Schuldenkrise weitestgehend gemeistert, Griechenland in der Eurozone gehalten, die Wirtschaft angekurbelt und Arbeitsplätze geschaffen. Doch nicht alles konnte er wie gewünscht umsetzen, etwa die Wiedervereinigung Zyperns, ein Rahmenabkommen mit der Schweiz und die Vollendung der Bankenunion. Eigentlich sollte das Europäische Parlament hier morgen die neue Kommission absegnen, doch Ursula von der Leyen fehlen noch 3 Kommissare. Die Kandidaten aus Ungarn und Rumänien fielen wegen Interessenskonflikten schon im Rechtsausschuss durch. Die französische Anwärterin Sylvie Goulard konnte die Parlamentarier auch in 2 Anhörungen nicht überzeugen. Ursula von der Leyens Team nicht vollständig, die Amtsübernahme daher verschoben. Jean-Claude Juncker ist derweil auf Abschiedstour und schreibt den Europäern ins Stammbuch: Kämpfen Sie mit all Ihrer Kraft gegen den stupiden Nationalismus.
Vive l'Europe!
Eigentlich endet die Amtszeit von Juncker Ende Oktober. Weil sich der Start der neuen Kommission verzögert, bleibt Juncker allerdings geschäftsführend im Amt, bis Ursula von der Leyen und ihr Team ihre Arbeit aufnehmen können. Das ist voraussichtlich am 1. Dezember der Fall.
Im britischen Unterhaus wollen die Abgeordneten noch heute Abend über den Brexit-Zeitplan von Premier Johnson entscheiden. Johnson drohte, sollte es keine Zustimmung zu seinem straffen Zeitplan geben, werde er das komplette Gesetz zurückziehen und vorgezogene Wahlen beantragen. Nach Johnsons Plan soll das Gesetzgebungsverfahren in 3 Tagen abgeschlossen werden und Großbritannien Ende des Monats aus der EU austreten. Etliche Abgeordnete wollen den Premier jedoch ausbremsen. In Kanada kann Premierminister Trudeau trotz Stimmenverlusten weiter regieren. Nach dem vorläufigen Endergebnis wurde seine liberale Partei bei der gestrigen Parlamentswahl mit 157 Sitzen stärkste Kraft. Auf Platz 2 landeten die Konservativen mit 121 Mandaten. Zum Regieren sind die Liberalen aber auf die Duldung durch kleinere Parteien angewiesen. In Japan hat Kaiser Naruhito knapp ein halbes Jahr nach seiner Amtsübernahme offiziell den Thron bestiegen. Zu der Zeremonie in Tokio waren etwa 2000 Gäste aus dem In- und Ausland angereist. Naruhitos 85-jähriger Vater Akihito hatte im Frühjahr nach 30 Jahren abgedankt. Es war das erste Mal seit rund 200 Jahren, dass ein japanischer Kaiser noch zu Lebzeiten den Thron für seinen Nachfolger freimachte.
Um diesen Leuchtturm im Norden Dänemarks vor dem Sturz in die Nordsee zu bewahren, haben Ingenieure heute Millimeterarbeit geleistet. Unter den Augen tausender Schaulustiger bewegten sie den 700 Tonnen schweren Leuchtturm landeinwärts. Abtragungen durch Wind und Wetter hatten die Abbruchkante in den vergangenen 120 Jahren bis auf wenige Meter herankommen lassen. In Betrieb ist der Leuchtturm nicht mehr, er gilt aber als Touristenattraktion.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 23. Oktober.
Hochdruckeinfluss sorgt für eine Mischung aus zähen Nebelfeldern und Sonnenschein. Vom Westen bis in die Mitte funkeln zu Beginn der Nacht verbreitet die Sterne, im Norden dagegen wolkig, sonst teils klar, teils neblig, wobei sich die Nebelfelder zunehmend ausbreiten. Abseits des Nebels und nach dessen Auflösung scheint morgen die Sonne, am längsten dank Föhn am Alpenrand und auf der Nordseite der Mittelgebirge. Im Süden heute Nacht bis 12, im Bergischen Land nur kühle 5 Grad. Morgen auf Sylt bis 13, im Chiemgau dagegen föhnige 24 Grad. Über der Westhälfte tauchen am Donnerstag einige Wolken auf, die im Südwesten etwas Regen bringen, sonst ändert sich wenig. In den folgenden Tagen im Norden und Westen wolkig, mitunter fällt Regen, dazu teilweise windig. Im Süden gibt's weiterhin zähe Nebelfelder und Sonnenschein.
Um 22.15 Uhr begrüßt Sie Ingo Zamperoni mit diesen Tagesthemen. Irritationen über Kramp-Karrenbauers Alleingang, Gespräch mit dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Mützenich und GroKo-Halbzeitbilanz zur Integration, was aus dem Wir schaffen das geworden ist. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.